ARD.
Züge, die nicht kommen, Baustellen, die nicht fertig werden und dann explodieren auch noch die Spritpreise. Hat alles nicht unbedingt miteinander zu tun, erscheint aber vielen Menschen als eine große dunkle Wolke. Und da haben wir noch nicht über die Kriege in der Welt gesprochen. Wie steht es um die Herrschaft des Volkes, wenn das Volk verunsichert ist? Sorgen Sie sich um unsere Demokratie, Herr Gauck? Das fragen wir heute den Bundespräsidenten AD. Und später in der Sendung die Managerin und Aufsichtsrätin Julia Jäkel und den Schriftsteller Lukas Rietschel. Guten Abend Ihnen zu Hause und auch guten Abend hier im Studio. Wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Gauck.
Danke.
Dies ist ein wichtiges Wahljahr in Deutschland, darüber wollen wir heute sprechen. Aber ich würde gern mit Ihnen dort beginnen, wo verzweifelte Menschen sich nicht sehnlicher wünschen, als frei wählen zu können, nämlich im Iran. Hm. Über den Krieg sprechen wir noch, aber mich würde erst interessieren, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Iranerinnen und die Iraner?
Ja, wissen Sie, diese Gefühle, die waren schon sehr intensiv, als ich ganz besonders die mutigen Frauen gesehen habe, die wirklich was riskiert haben, als sie auf die Straße gingen. Und dann hatten wir diese machtvollen Demonstrationen und diese unglaubliche Brutalität, wie die zusammengeschossen wurden und nicht nur ein paar Dutzend, sondern 1000 Menschen umgekommen sind, weil sie für Freiheit auf die Straße gegangen sind. Und habe ich sofort daran gedacht, mein Gott, das hätte uns ja auch passieren können, wenn nicht bei uns 89 die kommunistische Führung irgendwie gemerkt hatte, nee, also mit auf das Volk feuern, das geht nicht, die Russen stehen uns nicht bei, die Sowjets. Und so habe ich mich in diese Menschen hineinversetzt. Nicht? Und deshalb hat man auch so das Gefühl gehabt, ja, wenn du deinen Perspektivenwechsel machst und guckst auf diese Menschen, die unterdrückt sind, dann wünscht man sich Regime-Change. Mhm. Ja, dann möchtest du, dass die da oben wegkommen, die Unterdrücker.
Ich würde gerne kurz auf die Parallele eingehen, die Sie selber schon angesprochen haben. Sie haben vor 37 Jahren selbst an einer friedlichen Revolution mitgewirkt. Jetzt kann man...
Ja, das ist ja niedlich.
Ja, da sieht man Sie.
Ja, ja. In der, die Marienkirche in Rostock.
Genau, und man kann die Proteste in der DDR schwerlich vergleichen mit denen jetzt im Iran. Und trotzdem, was muss zusammenkommen, damit eine Revolution gelingt?
Naja, die da oben müssen auch irgendwie ziemlich fertig sein. Ja? Und bei uns war es so, dass die Machtmittel alle noch in den Händen der Machthaber waren. Nur bei früheren Krisen konnte sich das Regime immer auf die militärische Unterstützung der Sowjetunion verlassen. Da aber Gorbatschow in Moskau regierte und Gorbatschow hatte keine Lust, es zu machen, wie seine Vorgänger, mit Panzern für Ordnung zu sorgen. Und das haben wir gehofft, aber nicht gewusst. Mhm. Und für Honecker war Honecker und Mielke, die hätten vielleicht gerne noch geschossen, um die Macht eben zu erhalten, so wie die Kubaner immer noch ihre Macht haben und das Volk nicht frei wählen lassen. Aber es gab dann auch in der Regierung und in der Partei Kräfte, die sich nicht vorstellen konnten, dass nun unsere Elite-Soldaten auf das eigene Volk schießen sollten. Nicht? Und das hat dann dazu geführt, dass diese Bewegung dann auf der Straße an Kraft gewonnen hat. Die Leute waren ja total ängstlich und angepasst und mussten ja ihre Angst erst mal verlieren. Und das hat mich auch so begeistert, als ich gesehen habe, wie diese jahrelange Unterdrückung, die hatte die Leute ja auch konditioniert. Die waren total, das funktionierte. Und plötzlich ein Aufatmen, vielleicht ist Freiheit möglich. Und dann haben die Amerikaner gesehen, dass da sich vielleicht was bewegt. Und nun hatten sie nur, also gerade Pech mit diesem Präsidenten. Das ist ein anderes Thema.
Die Iraner stehen sich im Gegensatz zu damals einer immensen Waffengewalt gegenüber. Und ein Iraner hat zu mir gesagt, wenn wir weiter unter diesen Tyrannen leben, dann ist das ein Sterben auf Raten, das deutlich mehr Opfer fordern wird als durch die Bomben, die jetzt auf Iran niederprasseln. Können Sie das verstehen?
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann überhaupt verstehen, dass es Sinn macht, Diktatoren zu beseitigen. Nur muss man sich, und die Amerikaner haben jetzt Erfahrung, wir wissen, wie es war im Irak. Und wir wissen, wie es ausschaut in Libyen, wenn man sich zum Regime Change entschließt.
Aber legitimiert, Herr Gauck, dieses Leid einen Krieg, ja, den Israel und Amerika, ja, das, jetzt gegen Iran führen,
seit zwei Wochen? Da sind sich nun die Juristen ja uneinig. Es gibt Völkerrechtler, die sagen, das kann man machen, weil man ein schlimmes Übel beseitigen will. Das heißt, es gibt immer die Überlegung, wen schützt das Völkerrecht jetzt? Und das Völkerrecht schützt nicht legitimierte Macht in einem Staat, genauso wie legitimierte Macht. Mhm. Das heißt, das Völkerrecht macht keinen Unterschied, ob das eine Diktatur ist oder nicht. Die Menschen wünschen sich natürlich, sie möchten Anteil haben an dem, was die Vereinten Nationen beschlossen haben, an Rechten der Menschen, am Recht, Rechte zu haben. Und deshalb ist ein Angriff in so einer Situation, wo das Völkerrecht kritisch sagen würde, das geht nicht. Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite sind da diese Abermillionen von Menschen, die gerne möchten, dass sie befreit werden von ihren Unterdrückern. Und da stehen nun zwei Rechtsgüter gegeneinander. Das Völkerrecht und die individuellen Rechte der einzelnen Menschen, die unterdrückt sind.
Aber rechtfertigt das Militär?
Bitte?
Ich möchte gerne ein bisschen genauer mit Ihnen darüber sprechen und Ihnen erstmal ein Wort von Bundeskanzler Merz zeigen. Mhm. Die allermeisten Völkerrechtler sind sich einig, dass dieser Krieg nicht vom Völkerrecht gedeckt ist. Aber der Bundeskanzler sagt, das ändert ja nichts im Umgang mit dem Iran. Da wird es jedenfalls schwierig. Wir hören noch mal, was er gesagt hat.
Völkerrechtliche Einordnungen werden dabei relativ wenig bewirken. Das gilt umso mehr, wenn sie weitgehend folgenlos bleiben. Appelle aus Europa, auch aus Deutschland, die Verurteilung iranischer Rechtsbrüche und selbst umfangreiche Sanktionspakete haben über Jahre und Jahrzehnte wenig ausgerichtet. Das hat auch daran gelegen, dass wir nicht bereit waren, grundlegende Interessen notfalls mit militärischer Gewalt durchzusetzen.
Also in diesem Sinne, das Völkerrecht kann in die Mottenkiste?
Nein, das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass es so weit kommt. Wir sehen jetzt, dass bedeutende Player in der Welt auf das Völkerrecht verzichten, weil sie sich lieber auf ihre militärische Macht stützen. Das tut China, das tut Russland ganz besonders mit seinem widerwärtigen Angriffskrieg gegenüber der Ukraine. Und das tun andere Akteure auch. Aber dass ein langjähriger Hüter des Rechtes, nämlich die Vereinigten Staaten, jetzt im Grunde auch zurückfällt in diese Gedankenwelt derer, die nicht die Stärke des Rechtes, sondern die militärische Stärke für das eigentlich Elementare im politischen Raum halten. Das ist ja das Bedrückende, dass im Grunde das Völkerrecht seinen stärksten Hüter verloren hat. Und die Vereinten Nationen, sie sind eben nicht in der Lage, Hüter dieser Rechtsordnung zu sein. Dazu brauchten sie bedeutende militärische Fähigkeiten, die haben sie nicht. Die können sie abrufen, wenn sie ein Mandat erteilen. Aber da sitzen im Sicherheitsrat Akteure, denen gerade das Recht ist, was ich eben kritisiert habe. Mhm. Nämlich unsere eigene Macht ist und die Durchsetzung unserer Interessen ist wichtiger als die Beachtung des Völkerrechts.
Und besteht nicht die Gefahr, wenn die Amerikaner das jetzt tun, dass die Chinesen erst recht sagen, können wir ja volle Kraft voraus in Taiwan und Putin führt sich erst recht verstärkt.
Ja, deshalb sind wir auch alle so besorgt. Und wissen Sie, ich habe mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, nachdem wir in ganz Europa die Demokratie errungen hatten und nachdem dieses autoritäre Regime dieser kommunistischen Herrschaft zerbrochen war. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir noch mal in eine Phase kommen, wo wir uns ernsthafte Sorgen machen, ob unsere Demokratie, unsere freiheitliche Ordnung erhalten bleibt. Mhm. Und dass wir sehen jetzt, dass wenn wir uns selber nicht ertüchtigen, wenn die Europäer, die das Völkerrecht hochhalten, es sind nicht nur Europäer, es sind auch Kanadier, Koreaner, Japaner, Australier, also wir haben ja auch Verbündete around the world, die das Völkerrecht achten. Das sind aber zum Teil Mittelmächte. Und diese Mittelmächte haben ihre Macht noch nicht erkannt. Und der Premier Carney von Kanada hat uns Europäer kürzlich in München erinnert, also wir sollen nicht nur auf unsere Werte immer setzen, sondern sollen uns selber ertüchtigen.
Wie ist Ihre Position, Herr Gauck? Verurteilen Sie also den völkerrechtswidrigen Krieg der Amerikaner und der Israelis?
Verstehe ich das so? Nein, so eindeutig ist es nicht. Und ich kann es nicht. Es geht ein Riss praktisch durch mich selber. Ich sehe die Not dieser leidenden Menschen, die über Jahrzehnte unterdrückt sind und wo ganz besonders weibliche Menschen eine ganz besonders miese Rolle spielen. Und ich sehe den Mut dieser Menschen. Ich sehe die Verletzung der Rechte der Menschen. Und ich möchte, dass das sich ändert. Und wenn ich aus dieser Perspektive schaue, dann finde ich es angemessen, dass man von außen ihnen hilft. Auf der anderen Seite...
Glauben Sie denn, dass es den Amerikanern darum geht?
Das ist eine andere Geschichte. Aber denen da drin geht es darum. Mhm. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich von ihrer Seite aus gucke. Und deshalb ist meine Kritik eine gebremste Kritik. Ich sehe, wohin wir geraten, wenn wir das Völkerrecht völlig preisgeben. Wir leben aber in einer Zeit, wo das Völkerrecht den Schutz des Lebens vieler nicht mehr garantiert. Ich denke jetzt oft daran, als auch Deutsche mitgemacht haben, als wir gegen Serbien in den Krieg gezogen sind. Warum haben wir das getan? Weil wir hatten kein Mandat der Vereinten Nationen. Deshalb könnte man sagen, völkerrechtlich nicht gedeckt, dieser Einsatz. Gleichzeitig hatten wir kurz zuvor auf dem Balkan einen Völkermord gesehen, dass Tausende von Menschen einfach so abgeknallt worden sind. Und UNO-Truppen standen daneben, niederländische Truppen. Aber sie haben nicht eingegriffen. Das heißt, sie haben im Rahmen des Völkerrechts gehandelt. Und andere haben neben dem Völkerrecht gemordet. Das ist doch auch kein Zustand. Mhm. Und deshalb muss man mitunter auch die Relativität der Geltung des Völkerrechts in Betracht ziehen.
Also bezogen auf diese Situation gibt es einen Unterschied, ob eine Diktatur eine Demokratie angreift oder eine Demokratie eine Diktatur stürzen will.
Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Weil Menschen wollen nicht in Diktaturen leben. Jedenfalls die Iraner wollen es nicht. Es gibt ja Herrscher, die behaupten, dass ihre Völker das lieben, von ihnen regiert, autoritär regiert zu werden. Die Chinesen gehören zum Beispiel dazu und tun so, als gäbe es keine Chinesen, die in Hongkong oder Taiwan wohnen und die ganz schön Demokratie können. Mhm. Aber wir sehen das ganz eindeutig und im internationalen Denken über Recht und die Wirkung von Recht gab es lange Zeit eine heftige Debatte darüber, ob wir nicht zur Verteidigung der Rechte des Menschen international eingreifen müssen, wenn Herrschende diese Rechte missachten. Mhm. Responsibility to protect. Ja, und da gibt es die Gedanken des Völkerstrafrechts. Aber wir sind da nicht richtig weitergekommen, weil dagegen auch starke Interessen wirken. Die USA zum Beispiel und andere haben ja auch dem Gerichtshof im Haag nicht zugestimmt. Das heißt, die Verführung für diejenigen, die sich das Herrschen leicht machen wollen und sich nicht durch Völkerrecht binden lassen, ist eine dauerhafte. Sie existiert. Und unsere große Enttäuschung ist, dass ein Land, das vielen Ländern auch uns beigebracht hat, wie Demokratie und der Rule of Law rechtsstaatlich funktioniert, dass dieses Land rechtsstaatlich von der Fahne gegangen ist. Nicht? Das ist eben das, was ich zutiefst bedauere und was aber einen Arbeitsauftrag enthält, nämlich für uns Europäer und für alle, die das Recht achten.
Sollten wir gegenüber den Amerikanern also deutlicher werden? Dieser Krieg hat ja auch durch die hohen Spritpreise schon Auswirkungen auf uns. Sollte der Bundeskanzler also erst recht auf Donald Trump einwirken,
ja,
dass dieser Krieg beendet wird?
Die Kosten über 2 Euro gehen, soll er nun jetzt die starken Worte benutzen, die er vorher nicht... Das geht natürlich so nicht. Das kann man sich so wünschen, wenn man am Stammtisch über Politik redet. Mhm. Aber wir brauchen einen amerikanischen Präsidenten, der nicht völlig hier die Schotten dicht macht. Wir brauchen die Kraft der Amerikaner noch, weil wir einen ganz bedeutenden friedensbedrohenden Angriff haben. Wir haben einen Krieg in Europa und ein Aggressor, ein Kriegsbrandstifter kann nicht aufhören mit seiner Attacke auf die unschuldigen Ukrainer. Das ist wirklich ein schrecklicher Zustand. Und wenn wir jetzt die Amerikaner im Grunde denen zeigen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, weil ihr seid uns aus verschiedenen Gründen nicht recht, das geht nicht. Also das heißt, der Bundeskanzler,
was sollte der Bundeskanzler tun?
Der Bundeskanzler hat das bisher ganz geschickt hingekriegt. Also
ich würde Ihnen gerne mal ein paar Zitate von ihm zeigen und vielleicht können Sie mir helfen, weil so ganz verständlich ist es nicht. Als Friedrich Merz zu Beginn des Kriegs in Washington bei Donald Trump war, da hat er den Angriff gelobt. und hat gesagt, wir sind uns einig, dass dieses Regime beseitigt werden muss. 3 Tage später wieder zurück in Deutschland, war er auf der Handwerksmesse und hat gesagt, die territoriale Integrität müsse gewahrt bleiben. Am Montag dieser Woche ging er wieder in die erste Richtung. Je schneller das Mullah-Regime aufhört, desto besser. Und keine 24 Stunden später sagt er, wir sind besorgt, dass es offensichtlich keinen gemeinsamen Plan gibt, wann dieser Krieg zu Ende geht. Haben Sie verstanden, welche Position er hat?
Ja. Er hat eine schwierige Position beschrieben und die Spaltung, die ich für mich beschrieben habe, die ist ihm offenkundig vertraut. Und das wird allen möglichen so gehen, die in der Politik Verantwortung tragen. Wir mögen es nicht ertragen, dass über Generationen hinweg ein Regime den Menschen beibringt, sie haben zu gehorchen und nicht, sie dürfen Bürger sein. Das ist unerträglich. Noch dazu, wenn so massive Gewalt angewendet wird und Blut vergossen wird, unschuldiger Menschen. Auf der anderen Seite kommt nun wieder das, dass wir auch mit Mächten umgehen müssen, die unsere Wertvorstellungen nicht teilen. Und wenn Präsident Trump hier eine eigenwillige Auslegung des Völkerrechts hat und wir gleichzeitig noch amerikanische Unterstützung brauchen im Krieg, dann ist eben diese Art zu sprechen ja, das, was in einer hochproblematischen und gespaltenen Welt möglich ist. Ja, der würde doch auch lieber sagen, hör mal zu, Alter, jetzt reicht's. Ja, aber das kann er nicht.
Weil wir militärisch und wirtschaftlich auch abhängig sind.
Wir dürfen auch mitunter als Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen, nicht das rausposaunen, was uns gerade das Herz schwer
macht. Aber dürfen wir dann auch sagen, nein, wir wollen dich in bestimmten Beziehungen nicht unterstützen, weil Donald Trump erwartet jetzt von seinen Verbündeten militärische Unterstützung. Er hat Deutschland nicht explizit genannt. Aber finden Sie, sollte diese Frage auch an Deutschland herangetragen werden, ob wir die Handelsschiffe in der Straße von Hormuz auch eskortieren und schützen mit der Marine während dieses Kriegs? Sollten wir dann kneifen oder sollten wir sagen, machen wir?
Sie haben ein Beispiel genannt, was akzeptabel wäre. Wir sind in einer ähnlichen Mission am Horn von Afrika. Nicht? Da sind die Rebellen vom Jemen aus, die Schifffahrt da zum Teil beeinträchtigt haben. Und da gibt's
aber die Straße von Hormuz ist jetzt ungleich gefährlicher.
Ist gefährlicher. Aber es geht auch darum, dass wir nicht dann im Grunde, erstens haben wir keinen Flugzeugträger oder dass wir unsere strategischen Möglichkeiten einsetzen, um wie Israel Angriffe zu fliegen, sondern dann würde es darum gehen, unseren Schiffen dieselben Möglichkeiten zu geben wie die russische Schattenflotte, die da ja durchfahren kann, oder irgendwelche Chinesen oder Inder, die da durchfahren können.
Und, aber Sie haben keine Sorge, dass wir in diesen Krieg hineingezogen werden könnten?
Nein, weil das vergleichbar wäre zu unseren Handlungen, die internationale Seeschifffahrt zu sichern. Das ist relativ leicht, aber wir sehen, wie er die Engländer angesprochen hat, ja, als er sie schon ein bisschen verächtlich gemacht hat, als sie nicht gleich mit ihrem Flugzeugträger
zu stellen
war.
Die Spanier auch.
Naja, die Spanier, die haben sowieso da so ein bisschen eigene Möglichkeiten, sich im Grunde von ihm fernzuhalten. Ja, sie sehen zu meinem Bedauern den Angriff Putins auf das Recht und auf den Frieden Europas nicht so, wie sie es sehen müssten. Und deshalb können sie sich leisten, da ein bisschen distanzierter zu sein. Also ich bin wirklich manchmal froh, nicht im Deutschen Bundestag zu sitzen. Ja? Weil was du fühlst, kannst du nicht immer politisch umsetzen. Ja? Du möchtest auf der einen Seite unbedingt das Völkerrecht verteidigen. Auf der anderen Seite siehst du Situationen, wo das Völkerrecht nicht imstande ist, bitterstes Unrecht zu beenden. Und ich erinnere Sie daran, was das Völkerrecht, was auch nebenbei lief. Wir haben in Afrika bei dieser widerlichen Mordgeschichte in Ruanda, wo diese Tutsi hingemordet wurden, zu 100.000. Und wir standen daneben und hatten nun mal keine Lust einzugreifen. Ja? Also ja, hier steht das Völkerrecht und da geschieht das Unrecht und Mord und Totschlag. Und deshalb ist das so, dass wir bei einer Liebe zur Aufrechterhaltung rechtlicher Normen gleichzeitig uns nicht für blöd verkaufen lassen oder unsere Möglichkeiten zu helfen nicht einsetzen, weil wir Gefahr laufen, dann das geschriebene Völkerrecht nicht völlig zu beachten. Und darum ist es wichtig, wenn überhaupt Aktionen am Völkerrecht vorbei passieren, muss es Rechtsgüter geben, die es zu verteidigen lohnt, die auch genauso wichtig sind wie das Völkerrecht. Und das sind die Individualrechte von Menschen, die, und das Recht auf Leben vor allen Dingen von Menschen. Und dann, wenn keine völkerrechtlich abgesegnete Aktion teilnehmen kann, kann es immer noch ethisch geboten sein, dort einzugreifen.
Ich würde gerne auf den russischen Machthaber kommen, den Sie schon angesprochen haben. Putin ist gewissermaßen Profiteur dieses Krieges, weil er kann sein Öl jetzt teurer verkaufen, weil Donald Trump die Sanktionen aussetzt und ihm erlaubt hat, das Öl wieder zu verkaufen. Hilft Donald Trump gewissermaßen Putin jetzt wieder seine Kriegskasse voll zu machen, weil er dann mehr und länger Krieg führen kann gegen die Ukraine?
Ja.
Muss man das so formulieren?
Ja, das dürfen Sie so formulieren. Mhm. Und wir als Journalistin müssen es auch. Und wenn ein verantwortlicher Politiker vor ihm steht, wird er das vielleicht etwas verklausulieren, aber hoffentlich deutlich genug machen.
Mhm. Und das heißt, eigentlich darf Europa gar nicht mehr setzen auf die Vereinigten Staaten.
Ja, das ist eben das. Das ist das, was wir lernen müssen. Und wissen Sie, es ist so, Menschen nehmen ungern Lasten auf, die sie lange nicht tragen mussten. Also mir kommt manchmal unser Land, überhaupt Europa, so vor wie ein gut genährter Mann in seinen besten Jahren, der schon ein kleines Bierbäuchlein angesetzt hat, und in seinen früheren Jahren war er ein Top-Athlet. Jetzt hat er aber lange das süße Leben genossen und es schmeckt ihm alles, er trinkt auch gerne ein und es ist ein wunderbares Leben, das er lebt. Und dann sieht er manchmal seinen 18-jährigen Sohn und der sagt sich dann, was ist denn aus dir geworden? Und wenn dieser Mann in der Mitte seines Lebens keine Lust hat, seine Lebensgewohnheiten zu verändern, dann macht das etwas mit seiner Lebenserwartung. Und es ist manchmal so, dass wir uns vorstellen können, man kann auch neu entdecken, dass man Fähigkeiten hatte, die man verloren hat und die wir wiedergewinnen müssen. Mhm. Und wir, nicht nur unsere Politik, auch die Bevölkerung, hat diese Fähigkeit verloren zu sehen, wir sind bedroht. Und dann kann man nicht nur den, der droht, bitten, lieb zu sein, sondern man kann sich verteidigen. Diese Haltung gab es schon mal in Deutschland, dass wir gewusst haben, wir stehen einer Bedrohung gegenüber und wir müssen angemessen gerüstet sein, damit der uns ernst nimmt und nicht hier in so einer verfetteten Ohnmacht dasitzen und so tun, als wenn wir nur lieb gucken, dass die Welt dann schon wieder in Ordnung gerät. Deshalb brauchen wir dieses Bewusstsein in der Bevölkerung und in ganz Europa und notfalls mit einer Koalition der Willigen. Wir müssen uns ertüchtigen so, dass eben diese Kriegsbrandstifter à la Putin nicht denken, sie können übermorgen die ganze Welt beherrschen. Das muss mal Schluss sein.
Mich interessiert nur eins, Sie haben Putin mal persönlich kennengelernt. Sie haben während Ihrer gesamten Bundespräsidentschaft verweigert, geradezu nach Russland zu fahren. Aber Sie haben ihn empfangen müssen.
Müssen und wollen, das war ganz normal, diplomatisches Geschäft.
Man sieht es, genau, er war 2012 im Schloss Bellevue. Mhm. Seinen Antrittsbesuch, nachdem er von Vorwürfen der Wahlmanipulation begleitet, erneut in den Kreml einzog. Wie ist er damals mit Ihnen umgegangen?
Ja, das war natürlich total diplomatisch und höflich. Ja. Also wenn deutsche Politiker mit Menschen zusammenkommen, die das Recht beugen oder die Menschenrechte nicht achten, nicht demokratisch regieren, gibt es auch immer kritische Punkte. Aber die werden dann so vorgebracht in einem diplomatischen Stil. Man kann auch zwischendurch mal lächeln, wenn man was Kritisches sagt.
Aber ein ehemaliger Pastor aus der DDR trifft einen ehemaligen KGB-Agenten aus Dresden. Ja, wie war das für Sie?
Ich hatte schon Gelegenheit, darauf kurz zu verweisen.
Wie haben Sie das gemacht?
Na ja, man geht rein und unterhält sich noch so praktisch privat und sagt, Mensch, Herr Präsident, wenn wir mal denken, wo wir vor 30 Jahren waren beide.
Wie hat er reagiert?
Ich habe mal gesagt, er lächelte putinesk.
Was wie aussieht?
Ja, das können Sie sich selber ausmalen. Ihre Fantasie ist umfangreich genug, um sich das vorstellen zu können.
Also es war nicht angenehm in dem Moment.
Nein, für mich war das easy. Aber ich wollte doch auch nicht irgendwie so tun, als wisse ich nicht, was wie ein KGB-Agent gestrickt ist. Ja, das ist Leute, die Gewissen, ja, wo findest du das? Das sind Menschen, die sind erzogen, einer Macht zu dienen. Und zwar absolut. Es ist die Macht, die sie vergötzen. Wie der Kapitalist das Kapital, so sind diese Gewaltherrscher besessen von der Bedeutung der Macht. Und folgen Lenins Spruch, wenn du die einmal hast, die Macht, darfst du sie nie wieder loswerden. Und dann arbeitet er ausgerechnet in einem System, das nur dazu da ist, diese Macht zu schützen. All diejenigen, die Demokratie wollen, die sollen unten gehalten und unterdrückt werden. Und das ist seine Geschichte. Und was er fürchtet, ist, dass Menschen aufstehen. Und das hat er in Dresden gesehen. Und das hat er auf dem Maidan gesehen. Die sagen, eure Macht ist eigentlich nichts. Wir sind das Volk. Das ist das, was er fürchtet. Weil die NATO fürchtet er nicht. Das hat er noch 99 und nach der Jahrtausendwende gesagt. Das ist gar nicht sein Problem. Sein Problem ist das, dass Menschen erwachen könnten. Und Leute, die dazu imstande waren, wie Boris Nemtsov oder Alexei Nawalny, die sind tot. Und ein Typ wie er weiß, wie sowas geht, wie sowas läuft. Ja? Da ist dann Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, die müssen weg. Frau Politkowskaja, andere Autoren, ja, wo sind sie? Entweder tot oder im Exil.
Dennoch stellt sich die Frage, das ist jetzt meine letzte dazu, Herr Gauck. Die Europäer beschweren sich, dass sie nicht Teil des Verhandlungsprozesses sind. Angela Merkel hatte ein gewachsenes Verhältnis zu Putin. Olaf Scholz hat mit ihm während des Krieges noch geredet. Sollte Friedrich Merz diesen Gesprächsfaden wieder aufnehmen?
Also alle Europäer haben auf unterschiedliche Weise versucht, mit ihm zu reden. Die Gesprächsbereitschaft ist immer da gewesen. Besonders in den 90er Jahren, als wir ein wirklich gedeihliches Verhältnis
hatten. Aber sollte er es jetzt versuchen?
Und jetzt ist es im Moment sinnlos. Er wird ja auch gar nicht geachtet. Von Putin. Macron hat sich versucht und was war der Erfolg? Also wir sehen keine Verhandlungsbereitschaft der Russen. Sie wollen die Ukraine unterwerfen und sie wollen den Ukrainern ihre Identität nehmen. Sie faseln von Faschisten und Korruption und haben selber im eigenen Land genug davon. Und deshalb ist unser Aufwachen angesagt. Wir sind noch zu sorglos. Wir tun so, als würde uns das nicht betreffen. Aber alle, die strategisch Ahnung haben, wissen, dass das im Grunde ein Angriff auf unsere freiheitliche Ordnung ist.
Dann kommen wir mal zu uns, wenn Sie erlauben. Die Ukraine kämpft einen Krieg um frei zu sein und in einer Staatsform leben zu können, die wir lange Zeit als selbstverständlich erachtet haben. Aber so selbstverständlich ist das gar nicht mehr. Das Vertrauen in unsere Demokratie bröckelt.
Viele Menschen denken, dass die Demokratie nicht mehr funktionsfähig ist, weil sie sich nicht gesehen fühlen.
Der Soziologe Matthias Quent forscht seit Jahren zu Demokratien. Er weiß, beim Vertrauensverlust in die Politik spielt das Gefühl von Ungerechtigkeit eine große Rolle.
Das ist natürlich die Frage von Vermögen und Reichtum. Das ist die Frage der Steuerlast, wenn Politiker Skandale erleben und immer noch im Amt sind. Das würde in keinem mittelständischen Unternehmen so funktionieren. Dann entwickelt sich der Eindruck, hier wird doch mit zweierlei Maß gemessen. Für mich gelten ganz andere Standards als für die da oben.
Wie sehr die Demokratie in Deutschland unter Druck ist, zeigen auch die Ergebnisse im aktuellen Deutschlandmonitor. Nur 60% der Deutschen sind mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden.
Das ist ein Alarmsignal. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass die Demokratie nicht funktioniert, dann fragen sie sich, warum diese Kompliziertheit, diese Anstrengung überhaupt möglich ist. Sind nicht einfache, harte Antworten vielleicht doch die Lösung?
Auch die Entwicklung der Demokratie in den vergangenen 10 Jahren sehen 71% eher kritisch. Bei Menschen mit populistischer Einstellung liegt der Wert sogar bei 85%. Quent fordert mehr demokratische Teilhabe. Die Menschen müssen die Erfahrung machen, dass sie Einfluss nehmen können.
Die Wahrnehmung im politischen Prozess, gehört zu werden, einen Unterschied machen zu können und nicht fremdbestimmt zu sein. Diese Selbstwirksamkeitserfahrungen zu stärken, ist eine der wichtigsten Aufgaben, um die Weiterentwicklung der Demokratie zu sichern.
Und wir begrüßen nun in der Runde Julia Liekel, langjährige Medienmanagerin und Mitbegründerin der Initiative für einen handlungsfähigen Staat und den Schriftsteller Lukas Rietschel. Schön, dass Sie da sind.
Hallo. Genau.
Hallo. Zunächst, Herr Gauck, 60% der Befragten sagen, die Demokratie funktioniere nicht mehr. Macht Ihnen das Sorge?
Das macht mir Sorge. Ich beruhige mich dann immer mit einer anderen Zahl. Die grundsätzlich wollen Sie kein Regime wechseln, sondern das sind dann schon sehr viel mehr Prozent, die dem im Prinzip gut finden. Aber es macht mir natürlich Sorge, dass ein relativ geordnetes Land wie das unsere, wo Unmassen von Menschen gerne leben würden, von den eigenen Landsleuten so beurteilt wird. Und natürlich gibt es etliche Fehler, die kann man immer anhäufen, aber eigentlich gibt es auch noch ein paar Vorteile.
Ja. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber was wir aus diesen Zahlen auch lernen, Herr Rietschel, 98% sagen eigentlich, die Demokratie an sich ist eine super Staatsform. Ja. Wenn dann aber gleichzeitig Leute sagen, 60% derer, sie funktioniert nicht mehr. Ist das dann eigentlich vielmehr eine Kritik an den Repräsentanten der
Demokratie? Das darf man so sehen, auf jeden Fall. Also die Frage ist natürlich, muss sich eine Demokratie zwangsläufig an der Effizienz bemessen? Und ist das nicht vielleicht manchmal sogar gegenläufig? Ich meine, wir hatten während Corona diese Ministerpräsidentenkonferenz, die war hochgradig effektiv, ja, im Durchsetzen von Maßnahmen. Sie hat aber keinerlei demokratische Legitimation. Das heißt, wenn man Demokratie nicht als Ausdruck einer Effizienz versteht, sondern vor allem ja auch als Machtwechsel und als Machtbegrenzung und auch als ein Mittel, das sich eine Gesellschaft organisiert, dann darf das grundsätzlich in der Theorie länger dauern. Dass es dann nicht immer funktioniert da oben und das hochgradig peinlich auch ist. Ich meine, das sehen wir alle. Also das ist ja jetzt auch wieder am Hauptbahnhof in dieser ganzen Geschichte mit den Rolltreppen und so weiter. Das ist so eine Posse geworden. Ja, aber
das fast alle nicht funktioniert.
Das hat ja so was Feuilletonistisches. Ja, man versucht ja dann immer, ich verstehe das ja auch, ja, dann nimmt man so was Kleines und versucht dann immer den Grad der Demokratie daran abzulesen. Das halte ich erstmal für ein bisschen gefährlich, weil, wie gesagt, die Grundzustimmung zur Staatsform ist stabil. Die ist auch über all die Jahrzehnte sehr stabil und über sozusagen die kaputte Demokratie zu reden, das löst sich jetzt so ein bisschen ab. Wir hatten eine Zeit lang immer über den Riss in der Gesellschaft gesprochen und über die vermeintliche Polarisierung, aber nichts davon ist wirklich evident. Also die Frage ist eher, warum streiten wir darüber und nicht, ist da wirklich etwas dran? So nehme ich das zumindest wahr.
Stimmt das, Frau Jäckel? Kaputte Rolltreppen, sind die nicht durchaus ein Zeichen dafür, dass die Demokratie nicht mehr funktioniert?
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin Ihrer Meinung, dass wir jetzt nicht gleich global galaktisch davon ausgehen müssen, dass es jetzt ein Ende unserer Demokratie ein Ende hat und es quasi das war's. Aber ich glaube, das Ernstnehmen des Problems, dass der Staat in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger im Moment, das sind 73%, sagen das, nicht oder mit seinen Aufgaben überfordert ist, mit seinen gesamten Aufgaben. Das ist nicht nur die banale Rolltreppe, sondern das ist eine Vielfalt der Aufgaben, das, glaube ich, sollten wir schon ernst nehmen, weil das hat natürlich eine Verbindung zu der Frage nach, wie viel Vertrauen habe ich in die Demokratie. Aber ich würde abschichten. Ich würde erstmal mit diesen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Sie. Ich finde, wir müssen schon jetzt uns mit der Frage der Funktionsfähigkeit beschäftigen, dringend.
Darüber haben Sie sehr lange gearbeitet und das wollen wir auch genauer angucken. Würde gern aber noch mal von Herrn Rietschel wissen, wie wir so mit unseren Vorurteilen umgehen. Ja, weil, also
Sie, bin ich gespannt.
Sie kommen aus Sachsen und Sie haben preisgekrönte Romane und Theaterstücke geschrieben über ostdeutsche Identität, wie die DDR-Vergangenheit in die Gegenwart nachwirkt. Jetzt lernen wir, dass Demokratieverdruss vor allem in den strukturschwachen Regionen stark ist, sowohl im Westen als auch im Osten. Ja. Hegen wir also und pflegen ganz gemütlich ein altes Vorurteil, dass es im Osten der Demokratie gegenüber mehr Skeptiker gibt.
Ja, absolut. Völlig.
Das stimmt einfach
nicht. Ja, vor allem, was heißt, das stimmt nicht? Aber
doch, das stimmt.
Man macht es sich ein bisschen einfach.
Ja, also, das stimmt auch.
Es ist ja auch so schön plastisch. Ja? Also man schaut sich irgendwie die Ostdeutschen an, dann sieht man, okay, der Staat ist weg und die Schulen und, oh mein Gott, die ganzen Polikliniken und wie schön das alles war und so weiter. Da wird man ja landläufig immer irgendwas hören dazu. Aber das ist ja nun eben, Sie sagten, das ist kein ostdeutsches Problem, kein westdeutsches per se, sondern ein europäisches, wenn nicht gar globales Problem. Das heißt, man darf und sollte sich unbedingt diesem Osten zuwenden und man sollte ihm zuhören in seiner Geschichte, was da passiert ist und was auch nicht so gut gelaufen ist. Aber die Verknüpfung dieser sogenannten Transformationserfahrung hin zum Rechtspopulismus, die ist auf jeden Fall zu kurz gegriffen. Also da gibt es zahlreiche Bücher, die das aufgreifen. Ich halte es für deutliche Tieffliegerthesen, mit denen auch gut Geld verdient wird vor so Landtagswahlen und so weiter. Das ist aber ein anderes Thema. Ich glaube, dass es hilfreich ist, sich das Größere anzuschauen. Und dann stellen wir eben fest, dass eigentlich fast alle diese westlichen Demokratien ähnliche Probleme haben. Und dass sie ähnliche Probleme, auch Legitimationsgründe, Probleme mitunter haben. Mhm. Nämlich wie Entscheidungen getroffen werden, wie es zu Entscheidungen kommt, wie repräsentativ ist ein Parlament, wie werden dort Entscheidungen getroffen. Und das ist, man kann das alles sehr gut ablesen, eigentlich mit dem Ende der 70er Jahren ging das los. Also dass aus den Parlamenten heraus Entscheidungsprozesse ausgegliedert wurden an nicht unbedingt demokratisch legitimierte Instanzen. Das wird dann von Rechten immer so als die Eliten gebrandmarkt und die da oben gegen die da unten. Aber da gibt es ein Problem. Das heißt ja eben nicht, dass unsere Demokratie, so wie sie jetzt ist, perfekt ist. Und ich glaube, wenn wir immer davon reden, wie gefährdet ist diese Demokratie, ich bin jetzt mal sehr polemisch, aber dass jemand wie Jens Spahn mit 45 Jahren, seit 23 Jahren im Bundestag sitzt, das halte ich für nicht unbedingt demokratieförderlich. Ich glaube, das ist genau der Punkt mit der Machtbegrenzung und mit dem Machtwechsel.
Das heißt, er sollte nur wie viel Legislaturperioden?
Sagen wir mal zwei oder so. Reicht doch völlig aus. Ich meine, Max Weber hat von Politik als Beruf gesprochen, nicht von Politik als Karriere. Da ist ein Unterschied. Das darf man anmahnen. Man darf,
Sollte das nicht der Wähler und die Wählerin entscheiden, Herr Gauck?
Sollte man, wenn ich, ja, bitte sagen Sie was dazu.
Nee, aber das sind Anregungen, die muss man besprechen. Mhm. Und in der Besprechung wird sich zeigen, das lässt sich schwer durchsetzen, weil du musst dann eingreifen in verschiedene Grundrechte. Aber sowas gehört diskutiert. Was anderes würde ich gerne ergänzen.
Bitte, bitte.
Und zwar, das Interessantere ist, dass wir in der Schweiz und in den bestregierten Ländern der Welt in Skandinavien signifikant große nationalpopulistische Parteien haben. Und dass in gut funktionierenden Wahlkreisen in Bayern und Baden-Württemberg 20% AfD-Wähler sind. Das ist das interessantere Thema als die 40% in Sachsen-Anhalt.
Weil?
Weil diese Landschaft hat eine andere Demokratiegeschichte, die länger auch Bevölkerungsschichten geprägt hat. Und zusätzlich zu dem, was Sie gesagt haben, dass das ein allgemeines Phänomen ist. Ganz Europa, USA sowieso, mhm, und vielleicht sogar weltweit. Aber wir haben zusätzlich ein Problem der Transformationsgesellschaften. Und das ist Ihnen auch bewusst, weil Sie auf Ihre Weise darüber gearbeitet haben. Aber es ist so, wenn eine Gesellschaft 56 Jahre lang in politischer Ohnmacht lebte und ein anderer Teil nur 12 Jahre, dann entstehen unterschiedliche Haltungsprägungen. Mhm. Das hat nichts mit Charakter zu tun, aber die hatten andere Spielfelder, die Menschen, die im Osten wohnten. Und sie sind im Grunde genommen altdeutsch. Sie haben weder eine 68er-Bewegung gehabt mit einem herrschaftskritischen Diskurs, noch haben sie die Erweiterung der Lebensräume durch Zuwanderung und vielfältige Kontakte mit anderen Kulturen gehabt. Und jetzt holen wir das hier im Osten alles nach. Aber die Zivilgesellschaft ist natürlich nicht so weit, als hätten wir seit der Nachkriegszeit schon die Demokratie errichtet. Freie Gewerkschaften, freie Medien, freie Unternehmerschaft, all das gab es nicht. Und dann schwindet Eigenverantwortung. Und deshalb gibt es zusätzlich zu dem Problem...
Aber ich möchte Ihnen da gerne widersprechen.
Ja, wenn das darf. Widersprechen Sie mal,
also, das wird schwierig. Also die Ostdeutschen, und ich will das eigentlich jetzt gar nicht so diese Rolle jetzt hier so einnehmen, aber was die Ostdeutschen ja gerne vergessen, ist, dass sie selber Westen sind. Ja? Also sie kümmern sich wahnsinnig gerne um sich selbst, aber schauen dann nicht so gerne über das, was so östlich von Oder Neiße passiert. Und in Polen zum Beispiel, wo es eine sehr viel liberalere Gesellschaft gab, auch schon einen sehr viel liberaler und geformten Markt übrigens, also Stichwort Eigenverantwortung, da war das angelegt und trotzdem kam es dann zu der Wahl der Peace. Also es genügt eben nicht, sich sozusagen, das meinte ich ja, was ich anmahnte, sich diese kleinen Versatzstücke einer vermeintlichen Psychologisierung herauszuziehen und daraus dann den Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus abzuleiten. Das funktioniert nicht. Da sind die Länder unterschiedlich und trotzdem ist der Weg ein ähnlicher. Also kann es eben nicht genügen, sich allein mit der ostdeutschen Seele zu beschäftigen.
Stimmt, aber darf ich eine Frage stellen zur Psychologisierung?
Um den statistischen Unterschied. Warum ist es bei den einen so und bei dem anderen so viel Prozent?
Ist das
versuchte ich zu
erklären. Ist das ein Zeichen, ist es eigentlich ein Zeichen von Demokratieverdruss, wenn so viele Leute in Ihrem Land Sachsen, sind es an die 40% nach den jüngsten Umfragen, eine zumindest in diesem Landesverband als gesichert rechtsextremistisch geltende Partei wählen?
Man kann das so sehen und ich sehe die Gefahren, die in dieser Partei lagern auf jeden Fall. Ich will das nicht kleinreden, aber man kann es auch anders sehen und sagen, mit dem Auftreten dieser Partei sind sehr viel mehr Menschen auf einmal wieder in den Wahlen beteiligt und wählen Parteien, nämlich dann diese, sind also eigentlich mehr repräsentiert in diesem System. Das heißt, man kann sogar feststellen, dass eine gewisse Polarisierung, das ist ja auch so ein Unwort geworden. Das ist immer alles ganz schlimm, aber dass die durchaus auch systemimmanent sein kann für eine Demokratie im Sinne von, sie holt Menschen zur Wahl und sie lässt Menschen sich beteiligen an einer Demokratie. Wie gesagt, ich heiße das nicht per se für gut, was diese Partei möchte. Ich heiße es aber für gut, dass Menschen natürlich erstmal wählen gehen und in diesem System sind. Und wir haben über diese Merkel-Jahre haben wir gesprochen, über so eine bleierne Politikverdrossenheit. Da gab es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, da gab es ja auch Talkshows darüber und da waren wir auch alle nicht zufrieden. Mhm. Jetzt sind wir nicht zufrieden damit, dass die Wahlbeteiligung, gerade auch bei Regionalwahlen, da haben wir manchmal also an den 50% gekratzt. Mhm. Da sind wir jetzt teilweise bei 70-80%. Das ist doch erstmal etwas Gutes.
Aber heißt das dann auch in der Konsequenz, dass die sogenannte Brandmauer nicht richtig ist, wenn man doch sozusagen die ausgrenzt, die sich da demokratisch beteiligen?
Jetzt schlagen zwei Herzen in meine Brust. Ja? Also das eine ist, ich sehe die Gefahr des Rechtspopulismus. Und ja nicht nur in Deutschland oder wegen unserer Vergangenheit, sondern weil in allen anderen Ländern das immer gleich abläuft. Mhm. Ja? Da kommt dann so eine Partei an die Macht. Und die sind ja nun eben nicht daran interessiert, irgendwas für die Bevölkerung zu tun, so wie sie es gerne sagen, sondern es geht vor allem um die unendliche Machtausübung. Ja? Da wird also alles beschnitten, was Macht begrenzen könnte. Dann verhärtet es, also lädt man da Leute ein, die keine Qualifikationen haben, aber die werden dann auf einmal Minister und so weiter und verknöchert das ohne Ende, ohne Ende. Ja, man sieht das jetzt bei der PiS, was das für eine Arbeit ist, das wieder zurückzudrehen. So. Das sehe ich und ich würde das natürlich gerne verhindern, aber auf der anderen Seite muss man, wenn man es mit der Demokratie ernst meint, es auch zugestehen, dass es zu Machtwechseln kommt. Dass es also bedeutet, dass Parteien sich zu Bündnissen zusammenschließen, dass es auch einen Machtwechsel gibt, dass es keine Blockbildung gibt, was auch immer, dass es erstmal per se in Ordnung ist, dass auch jemand anderes eine Regierung stellt. Ich weiß, dass das problematisch klingt, ja, weil es auch so widersprüchlich ist und weil, wie gesagt, das eine ich gerne verhindern wollen würde und das andere aber eigentlich grundsätzlich zulassen muss und möchte, weil das nun mal Teil einer Demokratie ist. Und das ist so schwierig daran. Sie werden da von mir jetzt kein abschließendes Urteil hören, aber das ist sozusagen, das ist ja, da bewege ich mich ja, in diesem Spannungsfeld. Ganz persönlich vor Ort ja auch.
Wie blicken Sie auf den Erfolg der AfD, Frau Jäger?
Naja, ich glaube schon, dass, also sicherlich ist ein Teil der AfD-Wähler, ich sag's jetzt mal, verloren für unsere Demokratie, die sich in einem rechtsextremen Gedankenwelt befinden. Die erreichen wir nicht mehr. Aber wenn wir uns mal das angucken, was man nach diesen Sinusmilieus eine pragmatische, adaptiv-pragmatische Mitte nennen. Also ich nenne das jetzt mal fast Normalos. Also Menschen, die eigentlich zukunftszugewandt sind, die nicht migrationsfeindlich sind, die veränderungsbereit sind.
Auch Leute aus der wirtschaftlichen Elite.
Ja, die aber alle eine Sehnsucht haben nach, kann jetzt mal was funktionieren? Können wir die Dinge mal pragmatischer machen? Können wir sie schneller machen? Können wir sie klarer machen? Diese Sehnsucht ist da und das sind Wähler, die heute in großen Teilen, gut ein Drittel dieses Klientels landet heute bei der AfD. Und ich glaube, das sind schon Wähler, die wir durchaus erreichen können, wenn wir uns anstrengen. Als Gemeinwesen, als Staat, das sind ja wir alle. Da müssen wir nur jetzt wirklich intensiv ran. Und ich bin vielleicht einmal kurz mal ein bisschen zuständig für die schlechte Laune kurz. Ich komme dann später auch zur guten Laune. Aber Herr Gauck hat richtigerweise ja in klaren Worten auf die weltpolitische Lage hingewiesen. Wir sind in dieser Situation nicht verteidigungsfähig. Das ist einfach die Wahrheit. Unsere Wirtschaft lahmt seit jetzt einigen Jahren. Wir schmieren in allen Bildungsrankings eigentlich inzwischen regelmäßig ab. Wenn wir uns die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft angucken, den Global Innovation Index, sind wir gerade aus den Top 10 rausgeflogen. An Nummer 1 ist die Schweiz und die USA ist da stark präsent. Und all diese Dinge, und unser Staat ist kein digitaler Staat, das nehmen Menschen wahr. Wenn ich das jetzt hier sage, auch noch im Fernsehen, muss ich sagen, kriege ich selbst immer einen Schreck und frage mich, spreche ich jetzt hier russische Propaganda? Oder, weil hier gibt es viele Menschen, die ein Interesse daran haben, unser Gemeinwesen, unseren Staat schlecht zu machen. Das ist nicht meine Intention. Ich glaube aber, dass wir Dinge, die Menschen fühlen und sehen und wahrnehmen, ernst nehmen müssen, diese Sorgen, und hier eben aktiver sein müssen und dies beantworten.
Aber ist denn da nicht die Frage, wir haben ja den Soziologen gehört, ja? Also das, was ich jetzt wahrnehme, ist, sagen, sie haben beide den gleichen Eindruck, nämlich irgendwas funktioniert nicht und man muss eigentlich wieder dahin kommen, das Gefühl zu haben, okay, es funktioniert etwas. Da würden Sie jetzt sagen, wir setzen alles auf den Output, also eine handlungsfähige Regierung, schnelles Umsetzen und so weiter. Und der Soziologe sagt ja aber, im Gegenteil, vielleicht ist gar nicht unbedingt der Output entscheidend, sondern so wie Menschen beteiligt sind, so wie sie mitmachen.
Also ich glaube, das muss ich nicht widersprechen. Also dieses partizipative Element kann ich gut nachvollziehen, dass du das Gefühl haben musst, eine selbstwirksam.
Essenz von Demokratie.
Ja, aber die Essenz ist auch, dass der Staat mit seinen, ich sag mal, den wichtigsten Aufgaben, für die wir ihn haben, nicht überfordert ist, sondern seinen Aufgaben nachkommen kann. Und wenn das viele Menschen das Gefühl haben, dass da was nicht stimmt, dann müssen wir uns darum kümmern.
Und das, können wir. Das haben Sie getan. Deswegen, das würde ich ganz gerne den Zuschauern mal zeigen. Denn Frau Jeckel hat gemeinsam mit anderen Mitstreitern sich ziemlich viel vorgenommen und sich überlegt, wie man unserer trägen Bürokratie unter anderem Beine machen kann. Hier kommen ein paar Punkte aus der Initiative für einen handlungsfähigen Staat.
Wir sind zu sorglos bei der Sicherheit. Wir sind zu langsam bei der Digitalisierung. Wir sind zu kompliziert bei Entscheidung, Organisation und Verfahren. Und wir haben uns verheddert in Gesetzen und Vorschriften.
Der CDU-Politiker Thomas de Maizière und seine Mitstreiter Peer Steinbrück von der SPD, Andreas Voskuhle, früher Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und unser Gast Julia Jäkel legen 35 Punkte vor. In fast allen Bereichen des Staates müsse sich etwas ändern. Drei Beispiele. Beispiel 1: Verbesserung der Infrastruktur. Ist eine Brücke kaputt und muss neu gebaut werden, soll es künftig keine langen Genehmigungsverfahren mehr geben. Stattdessen dürften sogenannte Ersatzbauten ohne langwierige Prüfungen errichtet werden. Beispiel 2: Mehr Tempo bei Behördenanträgen. Ist ein Antrag nach 3 Monaten nicht abgelehnt, gilt er als genehmigt. Lange Wartezeiten würden so verhindert und Prozesse beschleunigt. Beispiel 3: Schluss mit dem Papierkrieg bei Sozialleistungen. Anträge von Bürgerinnen und Bürgern sollen auf einer zentralen Plattform digital beantragt werden. Grundlegende Daten sollen dabei nur einmal erfasst werden. Alle Vorschläge folgen dem Leitprinzip: Ein handlungsfähiger Staat begegnet Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen mit einem Vertrauensvorschuss. Lässt sich die Beziehung zwischen Staat und Bürgern so wieder verbessern?
Frau Jäckel, geben Sie uns ein konkretes Beispiel. Wie lässt sich da wieder Vertrauen herstellen?
Ich glaube, durch unsere ganze Initiative zieht sich ein roter Faden. Das ist das, was gerade als zuletzt gezeigt worden ist, dass der Staat wieder zu einem Vertrauensverhältnis zu seinen Bürgerinnen und Bürgern, auch zu seinen Unternehmen.
An welcher Stelle zum Beispiel?
Ich will Ihnen mal ein Beispiel. Ich nehme mal ein ganz praktisches.
Damit man sich es vorstellen
kann. Ganz praktisches Beispiel. Wenn du dir heute, du gehst in eine Metzgerei. Der Metzger, wenn er sein Hackfleisch hat, muss er es auspacken und legt es in seine Auslage. Er muss aber dokumentieren, wann hat er es aus dem Kühlschrank geholt, wann hat er es wieder ausgelegt, wann hat er seine Gewürzmischung eingeführt, wann hat er es wieder gekühlt und so weiter. Es ist so. Wir sagen, zurück zu einem klaren Gebot und einem klaren Verbot. Innerhalb dieser beiden Pfeiler viel mehr Freiraum und erstmal ein Grundverständnis davon, dass der Metzger vielleicht seine Kunden nicht vergiften will und kein Interesse daran hat, dass die alle einer Salmonellose sterben. So, dann aber bei Missbrauch harte Sanktionierung. So, um das jetzt mal ganz einfach zu schildern. Und das zieht sich im Grunde, oder dieses fehlende Vertrauen hat sich eingeschlichen, möchte ich mal sagen. Es ist ja nicht durch einen Hebel von links nach rechts geschoben worden, aber über viele Jahre hinweg, dass der Staat eben versucht, mittels Dokumentationspflichten, Berichtspflichten etc. ein richtiges Handeln zu erzeugen. Mhm. Nur das macht am Ende, glaube ich, ist eben nicht wirkungsvoll genug, sondern führt zu maximaler Frustration an vielen Stellen. Und deshalb haben wir uns zusammengetan, das will ich vielleicht noch mal kurz deutlich machen. Es geht um das, was wir Gelingensbedingungen von jeder Form von Politik nennen. Sodass nämlich, egal ob es welche Couleur, welche Partei, sie überhaupt in der Lage ist, wirkungsvolle Politik zu machen, sodass der Bürger sagt, ah ja, ich verstehe, da ist was angekommen. Und das ist eben über viele Jahre hinweg, wie soll ich sagen, hat sich unsere Strukturen, es geht wirklich bei uns um die Strukturen des Staatswesens, so verkompliziert, die Welt da draußen hat sich radikal verändert, auch noch, ich will jetzt KI, Digitalisierung und so weiter, aber die Art, wie unser Staat arbeitet, hat sich eben nie, oder wir haben ihn nie grundlegend reformiert. Und deshalb sprechen wir von dem, wir benutzen das große Wort, einer Staatsreform, weil es im Grunde viele Pfeiler, viele Themen, das waren jetzt nur ein paar sehr kleine Themen, die da rausgegriffen wurden, sehr grundsätzlicher Natur anfasst.
Ich würde Herrn Gauck gern fragen, warum das eigentlich so ist und Ihnen noch ein paar Beispiele mitgeben von gefühlt ewigen Baustellen. Der neue Bahnhof in Stuttgart wird bereits seit 16 Jahren gebaut und soll noch mindestens 4 weitere Jahre brauchen. Das Pergamonmuseum in Berlin soll 2037 wieder eröffnen. Und Ihr altes Zuhause, das Schloss Bellevue, soll sage und schreibe 8 Jahre lang saniert werden für 601 Millionen. Was sagen Sie den Menschen in der Welt, was für ein Problem wir Deutsche haben?
Ja, das kann Frau Jeckel und konnten die Leute besser beantworten. Wir wollen es sehr genau machen. Bürokratie hat letztlich den Sinn, dass alles staatliche Handeln nachvollzogen werden kann. Das ist was Gutes. Ja, ja, wenn nur ein Fürst herrscht, der braucht es. Er kann an und so. Aber dass wir dann, und Brüssel kann das noch mehr als die Nationalstaaten, dass wir das dann bis in Exzess treiben und die Leute es nicht mehr nachvollziehen. Und bei der Ineffizienz kommt noch was anderes hinzu. Es ist auch die Kommunikation derer, die Verantwortung tragen. Dass oft die Menschen verschleiernde Aussagen hören von denen, die gerade regieren und eigentlich sagen müssten, das geht aus den und den Gründen nicht. Stuttgart geht aus den und den Gründen nicht. Sie haben ja noch vergessen, den Berliner Flughafen zu erwähnen. Ja?
Na, das funktioniert ja inzwischen.
So, jetzt stehen wir davor und das Hauptproblem, um das es hier geht, ist der Verlust von Vertrauen. Und jetzt, und das wäre total schön, wenn durch eine angemessene Kommunikation und durch tatsächliches Handeln Menschen Vertrauen zurück.
Genau, noch andere Reihenfolge. Erst handeln und das eingebettet in eine gute Kommunikation.
Und wenn es nicht funktioniert, zum Beispiel, wir wollen die Zuwanderung steuern. Dann sagt Kanzler Scholz, wir werden jetzt sehr viel abschieben. Das wird jetzt. Dann brauchst du aber Partner haben, die das annehmen. Wenn du jetzt nicht genug abschiebst, dann sagt er, wieso sitzen die alle immer noch hier? Dann muss man darüber reden, warum, und ganz genau sagen, wir haben uns bemüht und diesen Nachweis erbringen. Sonst schwindet das Vertrauen. Aber ich möchte vor einer Sache warnen. Wir haben so auch so das Idealbild dieses aktiven Bürgers, dass alle beteiligt werden wollen. Das ist ein Irrglaube.
Richtig.
Sondern ein Teil, und das ist nicht, total... Das, ja, so als in Ihrem Alter dachte ich...
Das ist keine Altersfrage.
Nein, pass auf, es ist Folgendes. Studie Uni Münster, wie sind die Bevölkerungszahlen, die großen Gruppen mental geprägt? Die haben eine folgende Widersprüche. Es gibt Entdecker und Verteidiger. Die Verteidiger, die mögen keinen Wandel. Und wir leben in einer Zeit extremen Wandels. Der Wandel ist stärker als zur Zeit, als die Maschinen entdeckt wurden oder implementiert wurden. Dann gibt es verschiedene Krisen. Also ein Wandelbewusstsein, das Leute ängstigt. Und dieser Teil der Verteidiger möchte im Vertrauten verbleiben. Und er möchte auch lieber stringent geführt werden. Er liebt es, Gefolgschaft zu sein. Und er mag eigentlich so ein bisschen diese Rolle, ich kann dann gucken, aber ich will nicht entscheiden.
Jetzt dürfen Sie widersprechen.
Ja, also, es gibt so viele Untersuchungen dazu.
Also, vielleicht ist das auch ein Henne-Ei-Problem, das kann schon sein. Also ich erlebe Menschen, vor allem, ich meine, wir haben einen Föderalismus. Und wir reden ja, wenn wir über Staat reden, immer nur über diese komische Bundesebene.
Nein, das tun wir gar nicht.
Das ist aber grundfalsch. Aber es ist oft so, dass gerade in den Kommunen Menschen ziemlich genau wissen, was nicht funktioniert und was besser laufen sollte. Aber dass die Wege der Umsetzung so erschwert sind, dass es dann immer heißt, naja, dafür ist der Kreis zuständig, dann das Land, dann der Staat. So, das geht immer höher. Und das ist übrigens auch, das wollte ich, also ist Ihnen das aufgefallen, vielleicht in dieser ganzen Studiensituation, immer wenn so über diese Bürokratie geschimpft wird, trifft es ja oft wiederum immer nur die unteren Ebenen. Also das geht oft um, wer sagt eigentlich irgendwas zu, wer blockiert irgendetwas. Das sind ja oft die Kommunen. Und interessanterweise wird aber darüber nicht drüber geredet, dass so ein Bundeskanzleramt, was sowieso schon horrend viel zu groß ist, für 1 Milliarde ausgebaut wird, damit dann noch viel, viel mehr Bürokraten rein können. Was machen die da eigentlich? Okay. Und worum geht es da eigentlich? Okay. Ich bin jetzt sehr polemisch, es tut
mir
leid.
Jetzt geht ganz viel durcheinander.
Ich will nur sagen, warum hat die Kommune nicht mehr Freiheit?
Das ist die Frage. Das ist eine wichtige Frage.
Warum muss ich für alles herhalten?
Also.
Entschuldigung.
Wir kommen bei all die, also in dem Einspieler wird, ist es ja sehr richtig von meinem Mitschreiter Thomas Dümme sehr gesagt worden, wir haben uns verheddert. Das gilt für wirklich fast alle Bereiche der staatlichen Aktivität. Wie kommen wir da wieder raus? Wir kommen da eben nicht wieder raus, wenn wir sagen, jetzt machen wir hier Bürokratieabbaugesetz oder jetzt stärken wir hier Kommunen ein bisschen und da ein bisschen und so weiter, sondern wir müssen überall uns die Mühe machen, in die Tiefe und ich sage es auch mal in die Technik einzusteigen, Dinge anders zu machen. Ich nehme mal das Beispiel Bürokratieabbau. Das ist eines von vielen Themen. Und der Herr Gauck hat ja total recht. Also Bürokratie per se ist was Tolles, was Wichtiges. Aber warum kommen wir da nicht voran? Erstmal müssen wir damit beginnen, wie wir Gesetze heute machen. Wir machen sie viel zu kompliziert. Wir machen sie nicht praxisorientiert, nicht anwendungsorientiert. Mhm. Es ist eben nicht der Bürgermeister von irgendwo am Anfang dabei, der mal gefragt wird, wie geht's denn? Wir nutzen nicht Freiräume in Kommunen zum Beispiel oder überhaupt in Verwaltung genügend, die wir eigentlich nutzen könnten. Mhm. Es gibt, das ist jetzt ganz kurz technisch, es gibt die Möglichkeit von Frau Miosga will mich unterbrechen. Aber das tut mir furchtbar leid. Aber wir müssen uns trotzdem, das möchte ich wirklich darum bitten, die Dinge sind auch verfügbar als PDF, runterladbar. Du musst dich mit den Dingen im Detail beschäftigen und du musst eben dann auch eine kulturelle Veränderung in unserer öffentlichen Verwaltung haben, dass eben überhaupt dort Menschen sind, die auf sozusagen mit einem Freiraum umgehen können und mehr Gestaltungsraum haben. Ich könnte jetzt Stundenbeispiele
nehmen. Es ist sehr vielschichtig. Nein, aber wir haben da jetzt mal einen Anfang gemacht. Wenn wir 35 Punkte, nehmen wir mal an, die werden alle umgesetzt.
Ja.
Glauben Sie wirklich, dass sich dann die Stimmung ändert, die Wirtschaft wieder anläuft?
Also, ja. Das glaube ich. Ja, erstens, wir haben genau vor einem Jahr den Zwischenbericht vorgestellt. Es hat sich in der Zwischenzeit wirklich viel verändert. Und dafür möchte ich mal werben. Es gibt in diesem Staat sehr viel Reformer. Es gibt Menschen auf allen Ebenen, auf Bundesebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, die Dinge verändern wollen. Es gibt inzwischen ein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Damit hatte keiner gerechnet. Es gibt es. Es ist gut ausgestattet. So, bums. Es gibt eine föderale Modernisierungsagenda. Es gibt eine Bundesagenda der Modernisierung. Aber nehmen wir mal die föderale. Die ist spektakulär, aber sie hat keiner wahrgenommen. Das Warum muss ich jetzt nicht? Mal sagen. Das ist auf 200 Seiten, auf 55 Seiten 200 Maßnahmen, die eben sowas wie Genehmigungsfiktion drin haben, was in dem Einspieler gezeigt worden ist. Die Sanierung von maroder Infrastruktur sagen, da brauchst du kein komplexes Planfeststellungsverfahren, sondern nur ein Genehmigungsverfahren. Die jetzt noch interessanter, nehmen wir Dokumentationspflichten, die werden zu einem großen Teil abgeschafft. Und es kommt zu einer Beweislastumkehr. Die Behörde, das Ministerium, das Fachinteresse, das will, dass etwas bleibt, muss argumentieren. Das ist spektakulär. Aber das muss immer noch weiter umgesetzt werden. Ja. Darauf, aber ich möchte das wirklich mal sagen, weil es keiner wahrgenommen hat, darauf haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am 4. Dezember einstimmig geeinigt mit dem Bundeskanzler zusammen.
So. Also es ist da ja was
und ich möchte wirklich dafür werben, hier passieren Dinge in diesem Land und lasst uns bitte in diesem aktuellen Wahnsinn doch darauf Licht leuchten, dass hier Menschen sind, die was nach vorne treiben. So, wir müssen aber denen jetzt alle auch die stärken, denn die müssen jetzt ganz richtig in den Ebenen tiefer, in dem Ministerium, in den Landesbehörden, überall müssen die jetzt diese Dinge umsetzen und dazu müssen sie auch das Gefühl haben, und jetzt kommt Herr Gauck, da haben Sie nämlich total recht, Teil einer großen Geschichte zu sein. Das wird bei uns nicht eingebettet. Das verstehe ich nicht, weil es ist eine lustvolle Geschichte, die man erzählen kann. Wir alle hatten immer Spaß dran, wenn wir im Ausland waren. Wir kamen zurück und dachten, okay, wir sind vielleicht ein bisschen spießig, wir Deutschen, aber die Dinge funktionieren. Und irgendwie waren wir stolz darauf. Gefühl, wieder stolz darauf zu sein, zu hören, was uns wirklich unterscheidet von vielen anderen, das ist so wichtig. Und das kannst du lustvoll und toll erzählen.
Wir haben heute...
Wenn ich noch mehr Zeit habe,
wir haben keine Zeit mehr. Wir sind am Ende der Zeit.
Wir hören jemanden, der ans Gelingen glaubt.
Ja.
Das ist total wichtig für dieses Land. Ne?
Ich will Ihnen zum Schluss ganz kurz, Herr Gauck, noch was zeigen, was uns in der Vorbereitung auf diese Sendung in die Hände gefallen ist. Wir beide haben nämlich schon mal gesprochen zusammen und damals über die Anregung von West und Ost. Damals waren Sie noch Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde und ich sah anders aus.
Könnten Sie sich vorstellen, dass dieses Abgrenzen von Ost und West in Deutschland ewig halten könnte, so wie es vielleicht zwischen Nord- und Süditaliener funktioniert? Ist das so eine Horrorvision, die Sie sich realistisch vorstellen können?
Nein, wir sollten in der Politik sparsam sein mit Ewigkeitsvisionen. Aber wir sollten realistisch sein und vermuten, dass solange die Diktatur Angst und Anpassung als Normalverhalten in den Bürger hineingepresst hat, so lange Zeit werden wir benötigen, um das aus uns herauszuleben und die Chancen einer offenen Gesellschaft realistisch zu sehen. Und in 20 Jahren schauen wir uns wieder an und sind dann wesentlich weitergekommen.
20 Jahre?
Nun ja, das ist doch eine relativ optimistische Sicht.
So, jetzt sind es nicht 20 Jahre, sondern 27 Jahre später sitzen wir hier und Sie haben jetzt das Schlusswort in 30 Sekunden, bevor mir die Tagesthemen aufs Dach steigen. Sind wir näher beieinander?
Näher, ja, aber nicht nah genug. Und daran können wir arbeiten, aber daran müssen wir glauben, dass wir etwas vermögen und nicht die deutsche Unkultur des Verdrusses pflegen. Daraus kommt nichts. Wir müssen an uns glauben können und an das, was wir schon geschafft haben. Sonst können wir uns nicht die Aufgaben, die vor uns liegen, anschauen und sagen, das schaffen wir. Und wir werden es schaffen, wenn wir es schaffen wollen. So, meine Güte.
Daran sind sich, glaube ich, alle drei Diskutanten einig. Ich gebe direkt zu Julia Niharika und den Tagesthemen. Was habt ihr heute vor?
Ja, Karin, uns beschäftigt auch heute der Iran-Krieg weiter. Nun fordert Donald Trump ja, dass sich andere Länder beteiligen an der Sicherung des vom Iran blockierten Seewegs für Öl. Ihr habt eben ja auch schon kurz darüber gesprochen. Mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Julia Niharika. Herzlichen Dank. Ja, genau. Herr Gauck sagt noch eine Stunde weiter. Ja, wir werden das fortsetzen. Danke für die Diskussion, danke fürs Interesse und Ihnen zu Hause auch. Wiedersehen. Ja, ich hätte ja so gerne noch...